Wir haben also 3 Tage lang gehört über die Vaterliebe und dann habe ich mir gedacht, ich würde jetzt gerne über die Liebe von Jesus sprechen, über sein Herz. Das war ja ganz nahe, ne? Was ist denn das Herz von Jesus? Ich habe mir Gedanken gemacht und dachte, das Gegenteil von dem Herz von Jesus, würde ich sagen, ist kaltherzig. Ein kaltes Herz ist jemand, wenn er kein Mitgefühl hat mit anderen. Wenn man einfach nur den geraden Weg geht, denkt nicht an andere, gar nichts. Und bei Jesus, er hat genau das Gegenteil gelebt. Er hatte ein Riesenherz für uns Menschen. Und das Stärkste sehen wir natürlich daran, dass er sein Leben gegeben hat für uns. Denn größere Liebe kann niemand haben, als dass er sein Leben gibt für seine Freunde. So, Jesus hat dich absolut lieb. Das siehst du daran, dass er für dich gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat. Ich habe jetzt noch 3 Geschichten, die ich weitergeben möchte, wo wir die Liebe oder das Herz Gottes sehen können. Nicht nur die Liebe, sondern auch andere Aspekte. Und die schauen wir uns jetzt einfach gemeinsam mal an. Der erste Aspekt über die Liebe von Jesus ist, dass Jesus sich freut. In Lukas 10 steht die Geschichte, dass er 70 Jünger ausgesandt hatte und die sollten das Evangelium predigen überall. Und als sie dann zurückgekommen waren, kamen sie zu Jesus, waren voll begeistert und sagten, boah, Jesus, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Wisst ihr, was Jesus sagte? Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Da brach Jesus erfüllt vom Heiligen Geist in Jubel aus und betete: Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und den Unwissenden enthüllt hast, den einfachen Menschen. Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Ist das nicht stark? Jesus jubelte im Geist. Wo steht das denn? Das ist doch ganz, ganz selten, dass Jesus freute, steht schon manchmal, aber dass er jubelte im Geist. Das heißt, er war voll begeistert. Er hat sich so gefreut. Er hat sich, worüber hat er sich gefreut? Er sagte zu den Jüngern, hey, dass euch die Dämonen untertan sind, dass ihr Dämonen austreiben könnt, dass ihr das Reich Gottes verbreitet. Darüber freut euch, aber freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Also das war das, was er ihnen weiter sagte. Ihr sollt euch freuen, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Aber darüber hat er sich nicht gefreut, sondern worüber hat er sich gefreut? Dass der Vater ihnen diese Autorität gegeben hat, dass sie im Himmel sind. Wer waren sie denn? Nicht die Reichen und nicht die Klügsten dieser ganzen Welt, sondern Jesus sagt da, die einfachen Menschen, das waren die, wo man vielleicht sagen würde, Paulus sagt, das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott auserwählt. Und darüber hat Jesus sich gefreut. Ist das nicht stark? Da sehe ich, Jesus hat ein Herz für die einfachen Menschen. Jesus hat ein Herz für die Menschen, die in dieser Welt, man würde sagen, nichts taugen. Oder das sind ja nur die, die das und das machen. So, da gucken viele Menschen gar nicht drauf. Es sind dann so wie Arbeitsknechte, könnte man sagen. Sind gut zum Arbeiten, aber ansonsten, naja, oh, mit denen würde ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Aber Jesus ist voll begeistert. Er liebt die einfachen Menschen. Man könnte sagen, die Arbeiterschicht oder selbst die in Hartz IV sitzen oder die krank sind und vielleicht gar nicht arbeiten können. Und darüber jubelt Jesus. Ist doch krass, oder? Ich habe gedacht, boah, was für ein Gottstück finde ich denn dort, ne? Oft liest man die Bibel, aber wenn man die Herzen sucht, dann findet man die Herzen da, wo man sie gar nicht so vermutet, ne? Also eine Riesenfreude. Dann eine zweite, ich erzähle doch 4 Geschichten, weil das passt doch gut. Gut. Die zweite ist, wo Jesus geweint hat. Wisst ihr, wo Jesus geweint hat? Bei Lazarus, richtig. Es heißt in Johannes 11, da steht die Geschichte über Lazarus, da heißt, die Schwestern hatten Jesus mitgeteilt, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztendlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Und dann heißt es, Jesus liebte Martha, ihre Schwester, Maria und Lazarus. Allein diese Verse, das sind nur zwei, das sprach wieder, bong, 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 Herz für Herz, dass Jesus hatte Freunde hier auf dieser Welt. Ich glaube nicht, dass er zu allen Menschen die gleiche Beziehung hatte, aber hier diese drei werden extra genannt. Maria, Martha, Lazarus, und das waren seine Freunde. Das heißt, Jesus war ein Beziehungstyp. Er kannte den Auftrag, natürlich allen Menschen zu erzählen, und er hatte auch seine Jünger bei sich, aber außerhalb von diesen Jüngern, weil die drei waren gar nicht dabei, hatte er noch Freundschaften. Ich kann mir vorstellen, ich sitze ja nicht immer in der Reihe, vielleicht denkt ihr manchmal, Jesus ist nur besonders befreundet mit denen, die hier predigen. Der hat den Martin ganz doll lieb und die Rebecca, aber ich sitze ja nur da in der Reihe. Ich bin ja gar nicht so der Preacher und ich kenne mich vielleicht nicht so gut aus, ich habe nicht studiert. Heute Morgen möchte Jesus dir sagen, hey, ich baue auch mit dir eine Freundschaft, du bist auch mein Freund. Du bist mein Freund. Man muss nicht Prediger sein, Pastor studiert, um ein Freund von Jesus zu sein, sondern so wie Lazarus, Maria, Martha, bist du auch jemand, wo Jesus sagt, hey, ich bin dein Freund. Und jetzt kommt die Info, dein Freund ist krank. Das passiert ja auch manchmal. Ne? Und was macht Jesus? Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes und zu meiner Verherrlichung. Das heißt, in dem Moment, wo er diese Info bekam, wusste er sofort, was passieren wird. Nämlich, dass Lazarus nicht stirbt, sondern es wird zur Verherrlichung Gottes werden. Und dann ist er nicht losgerannt, um dem Lazarus zu helfen, sondern er wartete noch 2 Tage. Logisch, weil er wusste, was passieren sollte. Er sollte nicht nur sehr schwer krank sein, sondern er sollte sterben. Richtig. Und als er ankam, wurde er dann angeklagt. Die Freundinnen Martha und Maria sagten, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Dann wäre er nicht gestorben. Wäre, ne? So, wir sagen auch, wir haben eine Erwartung, besonders in der Not. Und dann sagen wir Gott, wenn das, dann wäre das nicht passiert. Und dann gibt's so ganz schönen Vers. In Johannes 11 steht hier, Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er. Und sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Das fand ich auch so stark. Jesus kamen die Tränen. Und die Juden sagten, seht, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Und doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Wieder Anklage, ne? Wir wissen immer alles besser. Hätte er da nicht verhindern können, dass Lazarus starb. Aber diese Aussage, dass Jesus die Tränen kam, zeigt wirklich, wie lieb er den Lazarus gehabt hat. Dass es nicht nur Aussage war, er ist mein Freund, sondern das Herz redet auch durch Tränen. Das Herz redet dadurch, dass man echt eine Trauer hat. Und wir müssen nicht immer lachen. Es gibt Zeiten, wo wir auch Trauerphasen haben. Sondern obwohl Jesus ja wusste, was passieren wird, war er trotzdem traurig. So auch wir, wenn wir durch ein Tal gehen oder wenn wir mit anderen Menschen leiden. Wir wissen, das sind entschiedene Christen, die werden zu Gott kommen und du bist traurig, weil derjenige krank ist. Dann ist das okay. Gott hat uns Gefühle gegeben und so wie Jesus geweint hat, darfst du auch weinen, auch als Mann. Früher, oder manche sagen auch heute noch, ein Mann darf nicht weinen. Also ich finde es Käse. Ich finde das nicht eine Stärke von einem Mann, wenn er nicht weint, sondern ich glaube, Männer dürfen weinen. So wie Jesus hat auch geweint. Und weinen ist ein Ausdruck von Gefühl. Ein Ausdruck, weil ich habe Anteil an dem, was da gerade passiert. Nicht gefühlskalt, sondern ich fühle mit dieser Trauer. Ich fühle mit, dass der Lazarus jetzt so krank ist. Und dann kennen wir die Geschichte, Jesus geht hin und ruft, Lazarus, komm raus. Und er kam raus. Und dann sagt er zu den Jüngern, bindet ihn los, er soll gehen. So, Jesus schenkt nicht nur eine Auferweckung, auch bei uns, dass Menschen sich bekehren, sondern er schickt auch Leute und sagt, bindet sie los. Also Jesus möchte, dass sie auferweckt werden, dass wir eine Wiedergeburt erleben und dass wir auch eine Befreiung erleben, dass diese Todeskleider abfallen und auch die Ketten oder das, was gebunden wird, so ein Toter wurde ja ganz stark gebunden, der sollte wieder laufen können. Und so ist es auch ein Bild, wenn wir uns für Jesus entscheiden, setzt Jesus uns frei und Jesus sagt, den, den ich frei mache, der ist wirklich frei. So, die Bestimmung für dein Leben ist Freiheit, dass du läufst, dass du frei bist. Jesus weinte noch einmal und zwar, als er näher kam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie. Da war er auch sehr traurig. Da heißt es dann am Ende, und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das heißt, Jerusalem hat die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt. Jesus kam nach Jerusalem, hat gepredigt und er hat diese Heimsuchung ihm geschenkt oder er wollte ihnen das schenken. Heimsuchung bedeutet, Gott sucht eine Stadt heim. Also er kommt in die Stadt und die, die ihn aufnehmen, haben das Recht, ein Kind von Gott zu sein. Nicht nur eine Person, sondern oft spricht Jesus über ganze Städte. Und Jerusalem hat ihn nicht angenommen und deswegen hat er geweint. Also Jesus ist traurig über Menschen oder über Städte, die ihn nicht annehmen. Die haben die Zeit vercheckt. Das zeigt mir auch, dass Jesus kommt, er schenkt Gnadenzeitpunkte und dass wir dann, wenn wir merken, Jesus ist da und er redet ganz klar zu dir, dass wir dieses Reden annehmen und dann auch reagieren sollen. So wie Martin eben auch gesagt hat, bei dem reichen Jüngling, er wusste genau, was Jesus wollte, nämlich das Geld. Er hätte diese Entscheidung treffen können und sagen können, okay, ich gebe das Geld weg, ich möchte dir nachfolgen. Du bist mir wichtiger als das Geld. Also wenn Jesus in dein Leben hineinspricht, dann nimm das und sag, okay, ich gebe dir das. Vielleicht ist es eine falsche Beziehung, vielleicht ist es Stolz, vielleicht ist es Geld, vielleicht, keine Ahnung. Nimm das ernst. Wenn Jesus zu dir redet, lass es nicht an dir vorbeigehen, sondern sag, okay, Jesus, ich geb's dir. Du bist mir wichtiger als das. Ein drittes Herz von Jesus ist, dass er betet. Johannes 17 heißt, dass Jesus betet. Und zwar betet er nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören zu dir. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, aber sie bleiben zurück, Vater. Du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, dass sie eins sind wie wir. Das heißt, das Herz von Jesus war, dass die Jünger in der Gemeinschaft mit Gott bleiben sollten. Er wusste, wenn ich jetzt weggehe, das wird schwierig. Und deswegen hat er sie dem Vater anbefohlen, hat gebetet, bewahre du sie, bewahre du die Jünger, damit sie nicht verloren gehen, damit sie nicht irgendwo abdriften, sondern dass sie ganz nah bei dir bleiben, so wie sie jetzt bei dir sind. Das war das Herz von Jesus. Das Gleiche geht dann auch nochmal in der Geschichte mit den Schafen. Da sagt Jesus, wenn ein Schaf verloren geht, dann lasse ich 99 stehen und suche das eine, bis ich es habe und bringe es zurück. Also ein verlorenes Schaf ist ihm wichtiger als die 99, dass die jetzt mal gut versorgt werden. Er wusste, die kommen sowieso durch, aber das eine braucht jetzt Hilfe. Das eine muss ich jetzt da rausholen, wo es sich verfangen hat und dann habe ich es wieder in der Herde. Das heißt, Gott gibt eine zweite, eine dritte Chance. Wenn du mal gefallen bist oder wenn du irgendwo hängst in deinem Innern, du merkst, du bist am Struggeln, du bist irgendwie so in der Unruhe und es wird irgendwie weggezogen, möchte Gott dir einfach sagen, das ist kein Problem. Wir fallen manchmal, wir haben manchmal Stress im Glauben, aber Jesus ist da und er hilft dir wieder hoch. Er wird dir entgegenkommen, er findet dich und bringt dich wieder dahin, zurück zur Herde, er bringt dich dahin, wo du Futter hast und wo es dir gut geht. Weil Jesus dein guter Hirte ist und weil er dich liebt. So, sein Wunsch ist, dass alle, die Ja gesagt haben zu ihm, dass sie bis zum Ende bei ihm bleiben, dass wir nicht weggezogen werden durch irgendwas, sondern dass wir bis zum Ende bei ihm bleiben und die ganze Ewigkeit mit ihm verbringen. Ist doch schön, oder? So, und das vierte Herz, das ist eine Geschichte, das Herz hat mehrere Herzen. Weil diese Herzen sind alle in der Geschichte drin. Das war das Erste, was mir so einfiel, als ich mich vorbereitete. Und deswegen möchte ich euch diese Herzen auch einfach vor Augen malen. In Matthäus 15 heißt es, dort begegnete ihm eine kananitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Seine Jünger drängten ihn, erfüll ihr doch die Bitte, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Und Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Und Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Ja, Herr, erwiderte die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß, was du willst, das soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Das erste Herz ist, dass Jesus ging im Auftrag Gottes. Nur für die verlorenen Schafe von Israel. Das heißt, Jesus hatte einen Maßstab von Gott bekommen, einen Auftrag, den er lebte. Er wusste, dass er gekommen war, das steht ja auch in Jesaja 61, dass er retten, heilen, befreien sollte und überall hingehen. Und hier war ihm aber klar, Gott hatte gesagt, geh zu meinem Volk, geh zu den Israeliten und predige dort das, was ich dir sage. Das heißt, die persönliche Beziehung zum Vater, das, was Gott ihm gesagt hatte, stand über den globalen Auftrag, den er auch von den Psalmen her wusste, dass das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt werden sollte. Das zeigt mir, dass Gott persönlich Aufträge gibt. Und das, was Gott dir in dein Herz legt, das ist richtig und danach sollen wir handeln. Also Jesus handelte nach dem, was der Vater von ihm wollte und nicht nach der Not von dieser Frau. Oder er handelt auch nicht von dem Pushen der Jünger. Die Jünger haben gesagt, hey, das kannst du doch, mach doch mal endlich. Die schreit ja doch den ganzen Tag hinter uns her. Aber er war unabhängig von dem, was die Jünger sagten. Weder von der Not ließ er sich beeinflussen, noch er hatte kein Helfersyndrom, muss helfen, helfen, helfen. Ich bin ja Gott, ich kann ja allen. Nein, das, was der Vater ihm sagte, das zählte. Und das ist auch für uns wichtig, dass wenn wir für Gott unterwegs sind, wir können sonst ausgepowert sein ohne Ende. Aber ich glaube, Gott kennt auch unsere Zeiten, er kennt unsere Kraft und er gibt Impulse. Wir müssen lernen, diese Impulse durch den Heiligen Geist wahrzunehmen und das dann zu tun, was dran ist. Das zweite Herz, Jesus, sein Herz brannte für das Volk Israel. Er nennt dieses Volk Israel seine Familie. Das heißt, er wollte sich kümmern, dass sie genug Brot hatten. Das zeigt mir, dass Gott eine Verantwortung gibt den Eltern, dass sie der Familie genug Brot zu essen geben. Dass zuerst die Familie dran ist und nicht, dass wir 1000 Leute einladen, können alle mitkommen und dann die Familie ist einfach zu kurz, kriegt gar nichts oder den Rest. Das ist auch ein falsches Denken. Wenn wir uns selbst Gutes tun, dann ist das auch schön. Wenn du deiner Familie Gutes tust, dann ist es auch in Gott. Natürlich nicht egoistisch, dass man nachher nur sich selbst Gutes tut und man gibt nichts mehr den Armen, aber in einem gesunden Maß. Und Jesus zeigt uns hier, er wollte zuerst das Volk Israel versorgen und sich um sie kümmern. Und Paulus schreibt auch, dass wir allen Gutes tun sollen, als erstes aber den Hausgenossen des Glaubens. So, wenn du deiner Familie Gutes tust, dienst du Gott. Das dritte Herz, die Frau akzeptierte den Maßstab und sie sagte, ja, das stimmt. Das heißt, sie hat ja gesagt zu dem, was Jesus sagte. Maßstäbe von Gott erkennen wir auch oft, aber wir leben so frei, hier auch in Deutschland, dass wir sagen, ach ja, ich weiß das, aber macht doch nichts. Ne? So, oder Paulus sagt ja, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Ist ja alles erlaubt, macht ja nichts, ne? Denken wir. Es ist alles möglich. Aber das Problem ist, dass wir oft die Folgen nicht kennen. Im Moment ist es vielleicht möglich, aber das Ende ist oft bitter. Deshalb ist es gut zu hören, was sagt Gott, weil Gott ist heilig, das heißt, heilig ist abgesondert vom Bösen. Und Jesus lebte in der Heiligkeit, also er hat nie gesündigt und er wollte auch nicht sündigen und er will auch nicht, dass wir in Sünde fallen. Das heißt, er gibt uns Maßstäbe, die für uns gut sind, damit wir nicht irgendwo nachher hängen, weil Paulus schreibt in Römer 6, jede Sünde führt zum Tod. Am Anfang macht Spaß, vielleicht, und am Ende merkt man, oh wei, ne? Da wollte ich ja eigentlich gar nie hin. Das heißt, Gott gibt uns Ratschläge, die für uns gut sind, damit wir nicht irgendwo landen in der Gosse. Man sieht es am besten bei den Drogis, ne? So, ihr wisst ja, ich hatte mal einen Freund, der war drogenabhängig, und was ich da gesehen habe, das Ende, das war echt zum Kotzen. Ehrlich, das war so schlimm, ganz schlimm, dass ich dachte, meine Güte, das hat aber auch wahrscheinlich keiner von denen gewusst am Anfang, wo sie mal enden werden. Und wenn wir unser Leben Gott gegeben haben, dann weiß Gott uns zu bewahren. Und deswegen gibt er gesunde Maßstäbe, damit wir super gesund leben und uns freuen. Jesus wollte der Frau nicht helfen. Aber er hat ihr doch geholfen. Da kommt der Punkt, was hat ihn bewegt, dieser Frau zu helfen, damit das Kind gesund wird? Der Glaube. Die Frau sagte, doch bekommen die Hunde die Krümel von dem Tisch ihrer Herren, die darunter fallen. Und dann sagte Jesus, dein Glaube ist groß, was du willst, das soll geschehen. Im selben Augenblick wurde die Tochter gesund. Das heißt, für die Frau war Jesus der Herr. Sie wusste, die Krümel werden reichen, damit die Tochter gesund wird. Sie wusste, nur Jesus kann das tun und nicht ihr Können oder ihr Wille wird niemals ausreichen, dass die Tochter frei wird für einen bösen Dämon. Und deswegen kam sie zu Jesus. Und sie war eine Kanaaniterin, also eigentlich jemand, der gar nicht so erwünscht war in der damaligen Zeit von den Juden. Ne? Das heißt, das Herz von Jesus reagiert auf den Glauben von Menschen. Wenn wir erkennen, dass Jesus das hat, was du nicht hast, aber was du brauchst, dann ist das wie ein Magnet, was tschack, und dann zieht es an. Und dieses Magnet zieht die Präsenz von Jesus an. Wenn man diesen Glauben hat, dann ist es so, wie man trifft ins Ziel. So, wir spielen oft mit den Kids Dart, ne? Das ist so ein kleiner runder Kreis und das ist so, zack, in die Mitte getroffen. Ne? Oder es ist so oft das Bingo, ne? So, es kommt dann auch so, so irgendwelche Töne, ne? Getroffen. Du hast ins Rote getroffen. Also dieser Glaube ist das, was Gott in uns wecken möchte, damit wir dieses Wunder erleben, was wir brauchen. Die Tochter wurde gesund und auch wir werden erleben, dass wir gesund werden oder für den wir beten, dass da Gesundheit kommt oder was auch immer. Wir müssen diesen Glauben nicht von uns selbst haben, sondern Gott gibt den Glauben in unser Inneres rein. Und wenn wir das annehmen, das ist dieser Punkt, dass dieser Glaube ist ja nicht das, was du dir vorstellst, sondern Gott gibt's und der kann sogar irgendwie ein bisschen unpassend sein oder komisch. Aber wenn du dieses Risiko eingehst und sagst, okay, ich nehme diesen Gedanken, das, was Gott mir gegeben hat, das ist von Gott, ich glaube, dass es von Gott ist, dann wirst du merken, dass Jesus sofort reagiert und dass es eins ist. Wisst ihr warum? weil dieser Glaube von Gott dem Vater kommt. Ich glaube, dass dein Glaube, der Glaube ist von Gott dem Vater, dass es eins ist, dass dieser Glaube, den du hast, entspricht dem Glauben von Jesus und entspricht dem Glauben des Vaters. Weil woher kommt der Glaube? Der kommt ja von oben. Und das ist doch stark, ne? Zum Beispiel das mit diesem Josef Müller, dass ich diesen Glauben hatte und dass Gott das jetzt so bestätigt. Also ich freue mich riesig darüber. Ich bin echt begeistert und bin gespannt auf den 13.12. da in der Mittelrheinhalle. Oder jetzt am Wochenende, wir waren auf einer Pastorentagung, Freitag, Samstag. Und dann waren wir in einer Jugendherberge, die sehr, sehr schön war. Und dann abends nach dem Abendbrot, da saß eine Frau, ich sah die gehörte nicht zu unserem Team, aber sie saß da ganz alleine und für mich sah die sehr traurig aus und dann bin ich hingegangen und habe gefragt, wie es ihr denn geht. Und sofort fing die mir an, ihre ganze Geschichte zu erzählen, was für blöde Situationen die erlebt hat. Sie wohnte eigentlich in Bonn, ihre Eltern in Pirmasens und die wurden krank und dann hat sie sich entschlossen, nach Pirmasens zu ziehen, um ihre Eltern zu pflegen und ihnen einfach zu helfen. Und das hat sie gemacht über viele Jahre. Und in der Zeit hat man eingebrochen bei ihr im Haus in Bonn und hat alles geklaut und viele andere Geschichten, also richtig krass. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, die Arme, so jetzt wieder. Merkt ihr, so wenn wir uns Geschichten anhören, dann bekommen wir Mitgefühl. Und dann wusste ich, ich kann dieser Frau nicht helfen. Aber Jesus kann ihr helfen und ich fragte sie, darf ich für sie beten? Und sie sagte ja und dann habe ich für sie gebetet und dann fing sie an zu weinen. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht mehr mit Ihnen reden, ich habe jetzt ein Meeting und das geht aber nicht lange, ich komme dann wieder und dann sprechen wir weiter. Ja, und dann war die Abendveranstaltung zu Ende, dann bin ich rausgegangen und tatsächlich saß sie da. Und dann haben wir geredet. Und ich habe ihr erzählt, wie ich Jesus gefunden habe und wie Jesus mein Leben verändert hat. Und dann merkte ich, wow, die will wirklich. Das ist nicht nur jetzt, dass sie, manchmal gibt es ja Menschen, die sagen nur ihre Not und erzählen. Aber sie wollte die Hilfe von Gott haben. Und dann habe ich gesagt, hier ist eine Pastorentagung, hier ist ein Pastor, der kommt aus Pirmasens. Wenn Sie möchten, dann hole ich den jetzt. Und dann haben Sie gleich eine Bekanntschaft mit jemandem, der hier in Pirmasens wohnt. Und dann lernen sie den gleich kennen. Ist das okay? Sie sagte ja und dann habe ich den Ulrich Schubert geholt. Und wir haben dann beide geredet. Er hat von sich erzählt, was er so mit Gott erfahren hat und ich. Und dann war das so wie bei einer schwangeren Frau. Der Muttermund wurde immer größer und plupp kam das Kind raus. Wir haben gebetet. Sie hat Jesus ihr Leben geschenkt und strahlt über das ganze Gesicht und sagte, wow, mir ist warm von oben bis unten und es war richtig stark. Ne? Ist das nicht stark? Komm, wir geben Gott mal einen Applaus. Und das Stärkste war, da war dann eine Frau, die da auch in der Jugendherberge war, die hatte so einen langen Zopf von so ein Zopfhaar bis in lange Haare, die mussten so geflochten sein, wenn man da in der Küche arbeitet, logisch, ne? Und diese Frau ist dann zum Uli gegangen und hat gesagt, wow, ich kenne diese Frau schon ganz, ganz lange, viele Jahre und habe die immer nur so traurig gesehen, aber weil die so verändert ist, werde ich auch in deine Kirche kommen. Ich bin nicht gläubig, aber das will ich erleben. Ist das nicht stark? So, kann durch eine Person, die Gott wirklich erlebt, einen Einfluss kommen in die ganze Stadt rein. Und das ist das, was Gott möchte, ne? Ich glaube, dass diese Abhängigkeit, die wir zu Jesus haben, diese Inspiration durch den Heiligen Geist, dass das genügt. Wir brauchen einfach nur reagieren. Jesus geht vor uns her und wir laufen ihm nach in allem. Und das spiegelt das Herz von Jesus wider. Du erlebst die Liebe, die Jesus zu dir hat. Du erlebst seine Versorgung. So wie Jesus für Jerusalem sorgen wollte, für die Juden, so sorgt er für sein Volk. Und das bist du, das bin ich. Jesus kümmert sich um uns. Er ist unser guter Hirte. Und er gibt Maßstäbe, damit wir gerade Wege gehen, damit wir nicht abdriften. Und er freut sich, wenn wir das Ziel erreichen. Wenn wir am Ende des Lebens die ganze Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist das Herz von Jesus. Vater, ich danke dir für dein Herz Aber ich danke auch dir, Jesus, für dein Herz, dass du uns gerettet hast, dass wir bei dir sind. Und ich danke dir, dass deine Liebe in uns ist, Jesus, und dass wir dich erleben können als Freund. Du bist unser Freund. Und du gehst mit uns durch diese Welt. Wir erleben dich, Jesus. Wir erleben deine Maßstäbe, dein Rufen, deine Ermahnungen, aber wir erleben auch dein Herz, was immer wieder schlägt. Und dass wir auch Glauben empfangen von dir, dass wir Glauben haben von dir, den wir hier leben können, dass wir anderen Menschen zum Segen sind, für Rettung und Heilung, Befreiung, dass wir versorgen können. Danke, dass es echt Spaß macht, mit dir zu leben, Jesus. Geben dir alle Ehre. Und ich danke dir auch für jeden, der jetzt hier ist und bete, dass da, wo du hineingesprochen hast, dass da auch Entscheidungen getroffen werden, zu deiner Liebe Ja zu sagen. Und dass die Impulse, die du gibst, dass wir Mut haben, da hineinzugehen, dass wir nicht sagen, es ist einfach nur ein Gedanke, sondern dass der Glaube zunimmt, dass die Glaubensaktionen zunehmen, dass es nicht aus das ist, was wir können, was wir tun, sondern das ist das, was unser Herz von dir empfängt. Und das ist Glaube. Gott, wir wollen in deiner Ruhe sein und aus deiner Ruhe heraus Dinge tun, die laufen und die einfach wunderschön sind. Danke, Jesus, für dein Herz. Danke für deine Liebe. Amen.